von Leid und Freude. Es gab noch niemals eine Ehe, die allzeit jedem Leid entrückt nur Freuden kannte. Leid und Freude mischen dieses Erdenlebens nicht jedem bekömmlichen Trank, und doch ist es an uns, die Art der Mischung zu bestimmen, auch wenn wir leider nicht verhindern können, dass sich nun einmal Leid mit Freuden mischen muss. Besonders aber in der Ehe wird es tief bedeutsam sein, wie weit sich unsere Kraft bewährt, das Leid zu mindern und die Freude zu vermehren. Gewiss bleibt Leid stets Leid, auch wenn so manches Wort uns trösten möchte, als könne Leid sich selbst in Freude wandeln. Hier weiß das Wort der Rede nur von Aufeinanderfolge, von Leid Verdrängung durch der Freude Wiederkehr. Allein wir haben Macht, der Freude Wiederkehr zu fördern, wir haben Macht, der Erde Freuden zu vermehren. Es ist gewiss nicht nötig, dass man einem Menschen etwa lehre, Leid zu schaffen. Und auch wenn nie ein Mensch dem anderen Leid bereitet hätte, wäre wahrlich Leid genug auf Erden anzutreffen, denn alles, was in dieser Außenwelt Erscheinung bildet, hat Dasein nur durch Leid, vermag sich nur im Dasein zu erhalten, indem es seinetwegen anderes leiden lässt. Nur dort, wo Güte, träumendes Verlangen, Mitleid, Wahnwitz zeugte, kann sich des Erdemenschen Denken so vermessen, dass es die Weise findbar glaubt, das Leid aus dieser Außenwelt, in der es Folge ihrer raumverdrängenden und Eigenraum verschließenden Struktur ist, zu verbannen. Wo immer Außenwelt den an sich homogenen Raum zerstückelt, dort ist Leid, und Menschenmacht vermöchte dann nur dieses Leid zu tilgen, wenn sie imstande wäre, alle Außenwelt für immer zu vernichten, womit jedoch zugleich auch alle Innenwelt Vernichtung fände. Ist aber diese äußerste der Außenwelten, die wir in tierverhafteter Gestaltung durch den Tiersinn wahrzunehmen uns gezwungen fühlen, auch erfüllt von Leid und sind auch weite, unsichtbare Reiche dieser Außenwelt noch ganz in gleicher Weise, manche sogar mehr, dem Leide ausgeliefert, da auch dort noch alles Dasein nur besteht in Raumverdrängung und in Eigenraumverschließung, so stehen doch dem gegenüber unzählbare Innenwelten, in denen alles Sein dem homogenen Raume keineswegs etwa entrückt, sich gegenseitig öffnet und durchdringt, so dass hier jede Möglichkeit des Leidenkönnens völlig fehlt. Nie aber lässt sich eine Welt vom Leid befreien, die nur bestehen kann durch Leid, und alles Mühen Einzelner durch Daseinsunterdrückung und Verzichtleistung auf Dasein dieser Erde Leid zu mindern, bleibt ergebnislos, ist nur des Mitleids tröstende Betäubung. In diesem Erdenleben ist des Menschen ganze Macht darauf allein beschränkt, dass er zwar dieser Erde Leid ins Ungemessene und niemals Nötige zu steigern fähig ist, doch ebenso vermag, das Leid zurückzudrängen in die urgegebenen Bereiche, aus denen es nicht lösbar werden kann, wenn diese Außenwelt und mit ihr jede Innenwelt bestehen bleiben soll, und wahrlich sollen sie bestehen. Es kann sich jeder Mensch von vielem Leid befreien, das er in törichter Verblendung selbst sich schuf, und vieles Leid kann er vermeiden, macht er nur Gebrauch von seiner Kraft. In gleicher Weise aber hat er Macht, gar manches Leid von seinen Nebenmenschen abzuwenden. Wo immer Menschen sich begegnen mögen, dort wird es ihnen Pflicht, ihr eigenes wie des Nebenmenschen Leid zu mindern. Wenn aber Menschen, die sich nie im Leben sahen, niemals wiedersehen werden, hier ein Pflichtgebot erkennen müssen, so gilt es heiliger und bindender fürwahr, noch für die innigste Vereinung zweier Menschen, die in der Ehe eine neue Lebenseinheit bilden, um sich gegenseitig durch Ergänzung zu vollenden. Und wo ist leichter, Leid von seinem Nebenmenschen abzuwenden, als hier, wo Weib und Mann in einem Leben der Gemeinsamkeit von allen Leidgefahren wissen, die ihnen gegenseitig und gemeinsam drohen können. Die Ehe kann ein Born der Freude sein, man kann sie aber auch zu einem Pfuhl des Leides wandern. Wer nicht des anderen Eheteiles Glück in seiner Ehe als sein höchstes Ziel erstrebt, der wird gar leicht sich um sein eigenes Glück betrügen, ohne es zu ahnen. Wer aber wirklich in der Liebe ist, der wird weit eher selber leiden wollen, als dass er je den anderen Eheteil im Leide sehen könnte. Es wird ihm nichts beschwerlich fallen, wenn er weiß, dass er des anderen Teiles Leid dadurch vermindern kann. Nun aber ist es keineswegs damit getan, dass man sich nur darauf beschränke, allem Leid zu wehren, dem man wehren kann. Erst dort ist höchste, schönste Menschenpflicht erfüllt, wo man das Leid des anderen durch Freude, die man in sein Leben bringt, verdrängt. Wo aber lässt sich schöner noch als in der Ehe solche Liebespflicht erfüllen? Es sind im Leben einer Ehe viele Dinge aufzufinden, die der Freude Anlass werden können, sich zu äußern und ein großes Leid im Keime zu ersticken. Doch ist es hier vonnöten, dass man zu erfühlen suche, was der andere ersehnt, was er als Freude zu empfinden weiß, denn allzu leicht kann hier auch bester Wille irren, wenn er dazu verleitet, nur das eigene Empfinden und Ersehnen als das allgerechte Maß der Dinge anzusehen. Was dir gewisslich höchste Freude wäre, kann deinem Gegenpole kaum beachtsam scheinen, und seine Freude mag vielleicht nur dort erstehen, wo dein Empfinden völlig unberührt geblieben wäre. Wie aber dem auch sei, und wie gar sehr du auch daneben greifen magst, so darfst du doch in keinem Falle eine Kränkung darin sehen, dass dein Bestreben nicht zum Ziele führte, weil deine liebevoll erdachte Freude für den anderen nicht als solche aufgenommen wurde. Soll dir Erfahrung wirklich Nutzen bringen, dann wirst du mit dir selbst zu Rate gehen müssen, um am Ende zu erkennen, dass du verabsäumt hattest, dich in anderes Empfinden einzufühlen, denn wenn auch innigste Gemeinsamkeit euch beide eint, so bleibt doch jeder von euch beiden noch in seinem ihm nur eigenen Empfindungsleben, und dessen Ablaufsrhythmus wird bestimmen, was er im jeweils sich ergebenden Moment als Freude werten kann. Suche also nicht dich selbst in deinem Willen, Freude für den anderen zu bereiten. Wer sich stets Freude schaffen will, der suche stetig seine Freude darin, anderen auf ihre Weise Freude zu bereiten. Vergeblich aber wirst du Freude spenden wollen, solange du noch Zweifel hegst an deiner Kraft, die Freude zu erzeugen. Nie darfst du etwa glauben, dass dir nicht gelingen könne, was dir aus irgendeinem Grunde leider oftmals nicht gelang. Du musst dich selber aber erst zur Freude stimmen, bevor du dem mit dir vereinten Menschen Freude bringen willst. Nur wer im Überflusse hat, kann Freude überfließen lassen in den anderen. So suche denn vor allem eine Quelle steter Freude in dir selber zu erschürfen, so dass du unabhängig wirst von allem äußeren Geschehen und nicht der Freude Anlass erst von außen her erwarten musst, auch wenn du solchen Anlass, wo er sich auch immer bieten mag, stets nützen sollst. Du wirst jedoch am besten jene Freude übertragen können, für die du keinen Grund im Außenleben anzugeben weißt. Durch solche Freude wirst du mehr beglücken können als durch jede andere Art der Freude, die von außen her veranlasst wird. Vergesse aber trotzdem auch die kleinen Freuden nicht, zu denen jeder Tag dir ja so manchen Wink und Hinweis bringt. Achte nichts als zu gering, wenn es dir dazu dienen kann, auch nur die allerkleinste Freude zu bereiten. Oftmals gebar die kleinste Freude schon ein großes, lang ersehntes Glück. Im Leben einer Ehe gibt es täglich 1000 Möglichkeiten, kleine Freuden zu erfinden, die gegenseitige Beglückung bringen, und sei es auch für kurze Augenblicke nur. An keiner solcher Möglichkeit darf man vorübergehen, ohne sie zu nützen. Wo immer du das Glück in einer Ehe dauernd heimisch weißt, dort wirst du auch bemerken, dass man sehr erfinderisch die kleinen Freuden zu gestalten sucht, zu denen jede Stunde neuen Anlass bringt. Der gute Gärtner wird in seinem Blütengarten auch die allerkleinsten Blümlein niemals übersehen, mögen sie auch recht bescheiden scheinen, neben jenen hochgestielten Farbenwundern, deren Beet sie rings umfassen. So aber ist auch in der Ehe selbst der kleinste Freudenanlass nicht bedeutungslos und darf nicht übersehen werden, will man des ehelichen Blütengartens schönste Harmonie gestalten. Ist aber Ehe einer Zweiheit wahre Einung und muss Leid ertragen werden im Verlauf des Lebens, das oft nur in Vereinung zweier Willen noch ertragbar ist, so bleibt auch Freude zu erstreben, wie sie die Zweiheit dann nur schaffen kann, wenn sie Verschmelzung fand in neuer Lebenseinheit. Hier ist dann jeder Teil, der Schenkende und der Beschenkte, und beide nur gemeinsam sind imstande, diese Freude, die der Einheit Farbe trägt, zu mehren. Nur wo der Wille beider Teile völlig sich geeinigt findet, ist solcher Art dem Leide zu begegnen und kann in gleicher Weise höchste Freude aus der Einung sprießen. Die Ehe, die hier weiß um ihre Macht und sie gebraucht, wird nie im Leide Schaden nehmen können und nie an Freude Mangel leiden. Sie kennt die Kunst, das Leid in seine engste Grenze einzubannen. Sie weiß von einer Freude, die auch alles Leid nicht mehr verdunkeln kann. Und solche Freude, solche Kraft der Leidverdrängung wird aus dieser Ehe auch auf alle anderen Menschen überstrahlen, die mit den Ehegatten in Berührung kommen. So wird dann diese Ehe segensreiche Wirkung schaffen, weit über ihren eigenen Bereich hinaus und wahrlich unvergleichlich mehr an Gutem fördern als so mancher andere Ehebund, in dem die beiden Ehegatten längst verlernten, sich noch gegenseitig Freude zu bereiten und von der Freude, die aus ihrer Einung kommen könnte, keine Ahnung haben weil sie vor lauter Sorge, anderen Menschen in geschäftiger Betätigung zu helfen, nicht mehr die erste Pflicht erkennen, ihre eigene Ehe erst harmonisch zu gestalten. Im stärksten Gegensatz zu einer solchen irrig überwerteten Geschäftigkeit, die ihre Pflicht zur Nächstenliebe bei den Allerfernsten erst beginnen fühlt und andere beglücken will, derweil sie alles Glück aus ihrem eigenen Hause scheucht, wird eine Ehe, die das Glück der Einheit in der Freude aus der Einung kennt, kaum wissen, dass sie anderen hilft, indem sie nur in ihrem eigenen Bereich das Leid der Erde mindert und das dennoch unvermeidbar Bleibende durch Freude zu verdrängen sucht. Solche Ehe aber ist ein wahres Heiligtum der Freude, aus dem noch fernsten kommenden Geschlechtern Segen strömen wird. Ein Heiligtum der Freude in der Welt des Leides aber sollte jede Ehe hier auf Erden sein, und eine jede Ehe kann zu solcher Höhe sich erheben, so es nur nicht am Willen beider Eheteile fehlt, die reine, hehre Freude zu gestalten, die nur in der geeinten Zweisamkeit der Ehe sich gestalten lässt. Soll diese Erdenmenschheit einst zu der Vollendung kommen, die ihr auch hier in dieser Außenwelt schon werden kann, dann wird allein die wahre Ehe dieses Wunder wirken müssen. Die Ehe, die sich selbst in Freude zu vollenden weiß. Damit sie es auch wirken könne, muss sie vertausendfacht erstehen, wissend um die hohe Macht, der Erde Leid zu bannen und der Erde reinste Freuden zu vermehren.